SWR 2 Lesenswert Magazin.
J.J. Voskuil. Man kennt den niederländischen Autor vor allem für seinen Großroman Das Büro. 7 dicke Bände, in denen er sein Arbeitsleben in einem Amsterdamer Volkskundeinstitut beschrieb. Und zwar aus der Sicht des Ethnologen Maarten Koning, Voskuils alter Ego. 30 Jahre Büroarbeit, die zeigen, Wissenschaft muss halt auch irgendwie gemacht werden. Doch hat Voskuil noch mehr geschrieben. Im Umfeld des mächtigen Bürowerks gibt es ein paar kleinere Buchtrabanten. Einer davon ist der Roman Die Nachbarn, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Er spielt in den 80er Jahren und erzählt von einem schwulen Nachbarspärchen, mit dem die Konings sich anfreunden. Die Kritikerin Hanna Engelmeier ist ein Bürofan und sie hat jetzt auch Die Nachbarn gelesen. Darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Frau Engelmeier.
Hallo, Frau Borchert. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Die Nachbarn. Haben Sie diesen Roman als eigenständigen Roman gelesen oder ist das doch eher so eine Art Bonusmaterial zur Büroserie?
Ja, also ich war wild entschlossen, ihn als einen eigenständigen Roman wahrzunehmen, in dem ich zwar alte Bekannte wieder treffe, also Maarten und Nicoline Koning, aber letztlich hat es sich für mich nicht so richtig bewahrheitet. Also es ist schon ein eigenständiger Text in dem Sinne, dass eine geschlossene Geschichte erzählt wird, nämlich die einer Freundschaft, die zu Feindschaft wird zwischen zwei Paaren, Petrus und Peer und eben Maarten und Nicoline, die benachbart sind. Wir verfolgen diese Nachbarschaft über mehrere Jahre vom Einzug und ersten Kennenlernen über eine Intensivierung der Beziehung bis dann hin zu deren Abbruch. Und auf mich wirkt das Ganze schon eigentlich eher wie Bonusmaterial und zwar vor allem, weil einige der Elemente und auch der ganz großen Qualitäten und eben Stärken, die das Büro reizvoll machen, für mich hier fehlen. Also zum Beispiel der Wechsel von Arbeit und Privatleben, der in das Büro ganz wichtig ist, fällt hier komplett weg. Hier ist man also im Prinzip nur im Privatleben. Es gibt ein ganz kleines Ensemble, also eigentlich wirklich nur diese 4 Leute und so am Rande mal einzelne Figuren. Das Ganze ist wie so eine Art Kammerspiel und hat also eine viel größere Einförmigkeit und erscheint mir darin auch einfach weniger durchgearbeitet als die 7 Bände, das Büro, wo es also sehr viel mehr Abwechslung und eigentlich auch eben mehr Themen und Fragen gibt, die berührt werden.
Und wer genau sind diese beiden Nachbarn? Also Sie sagten schon, es sind Petrus und Peer. Sie sind schwul, das weiß man von Anfang an. Was erfahren wir noch über sie?
Ja, Voskuil ist an einer Charakterisierung dieser Figuren, aber auch vor allem von deren Beziehungen gelegen. Und diese Charakterisierung ergibt sich eigentlich ganz langsam. Und die Informationen, die man über sie erhält, werden also meistens implizit mitgegeben. Man muss sie sich aus den Interaktionen von den Figuren erschließen. Man erfährt schon also einiges darüber, wie die aussehen und wie sie so wirken. Der Petrus ist Akademiker, also wie Maarten, auch promoviert, wie wir am Anfang erfahren, und ist mittlerweile aber Rentner und führt immer irgendwie so ein kleines Altherrentäschchen bei sich und wird insgesamt als ja ältlich, unflexibel, pedantisch und auch umständlich beschrieben. Und man erfährt aber eben nicht nur was über diese Alltagserscheinungen oder Alltagscharaktere, sondern mit zunehmender Intimität zwischen diesen Mietparteien erfährt man auch eine ganze Menge eigentlich über ihre Weltanschauung oder überhaupt ihre politischen Einstellungen, die immer deutlicher zutage treten, je weiter der Roman voranschreitet.
Und was dann auch einiges Konfliktpotenzial birgt.
Ja.
Wichtig ist, dass Nicoline, also das ist Maarten Konings Frau, die identifiziert sich voll und ganz mit den beiden Nachbarn Petrus und Peer. Und sie ist traurig, wenn ihr Mann nicht genauso darin aufgeht wie sie selbst. Und darüber reden sie oft. Und das hören wir jetzt mal in einer kurzen, aber auch sehr typischen Passage. Gelesen von Johannes Wördemann.
Später am Abend holte sie Käse und Nüsse und ich Gläser und Portwein. Wir saßen bei den Kerzen. Ich hielt ein Holzschälchen auf dem Schoß für die Schalen. Ich sah sie an. »Warum bist du so traurig?« »Ich weiß es nicht«, sie kämpfte mit den Tränen. »Was ist denn los?« »Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin so betroffen.« Sie begann ein wenig zu weinen. »Aber was beschäftigt dich denn so?« »Ich weiß es nicht. Ich glaube die Jungs, weil es Underdogs sind.« »Aber richtige Underdogs sind es doch auch wieder nicht.« Wenn sie das Thema Underdogs aufbrachte, neigte ich jedes Mal dazu, es zu relativieren. Es irritierte mich. Ich versuchte es zu unterdrücken, aber gänzlich zurückhalten konnte ich mich nicht. Es sind sehr wohl Underdogs, und ich will nicht, dass du das herunterspielst. All die Menschen, die auf Homos herabsehen, so wie deine Mutter. Ich finde es sehr mutig, wie sie leben. Es berührt mich. Das bedeutet doch nicht, dass alle Underdogs nett sind. Unter ihnen gibt es auch Profiteure. Das weiß ich. Aber trotzdem kann ich es nicht haben, wenn du so redest. Dann will ich für sie eintreten. So wie bei den Hausbesetzern. Auch wenn ich Hausbesetzer einmal nicht nett finden sollte, werde ich sie trotzdem verteidigen, wenn irgendein Wichtigtuer über sie herzieht. Ich auch. Du längst nicht immer.
Ja, Szenen einer Ehe. Eine Passage aus Die Nachbarn von Yay Yay Foskal. Ja, Frau Engelmeier, geht es hier eigentlich wirklich um Homosexualität oder geht es nicht vielmehr darum, wie man über sie denkt und redet? Also konkret jetzt, wie Marten und Nicoline Koning über sie denken und reden und sich eben auch streiten?
Ja, das würde ich schon sagen. Also insgesamt geht es um Homosexualität eher als ein Thema, denn als eine tatsächliche Neigung oder auch Lebenspraxis oder wie auch immer. Eigentlich geht es die ganze Zeit immer nur darum, was es bedeutet, sich zu Homosexualität aus einer heterosexuellen Perspektive zu verhalten, sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich erkläre es nochmal genauer. Es geht für Nicoline also vor allem immer darum, sich durch die Freundschaft und die Feier dieses Paars und dass man die jetzt kennt und mit denen was unternimmt und so weiter, dass man sich damit seiner selbst als aufgeklärt, liberal und lässig irgendwie erweisen kann und sich damit eben von dem Verdacht entlastet, das vielleicht gar nicht zu sein. Man könnte also auch sagen, dass es ein gewisses Element von ja unwillkürlicher, aber eben doch Heuchelei gibt, diesen beiden Schwulen gegenüber, um die es als Menschen teilweise gar nicht so sehr zu gehen scheint, weil sie sich teilweise auch nicht besonders nett oder freundlich verhalten und vor allem aber Nicoline das eigentlich immer wieder überspielt, weil sie eben unbedingt mit diesen Underdogs befreundet sein möchte. Man könnte also sagen, dass da eine Denkfigur oder ein Verhalten zum Tragen kommt, das in der aktuellen, auch identitätspolitischen Diskussion unter Tokenism läuft. Ja, also man hat so eine Art Maskottchen für ein bestimmtes Thema, die aber eigentlich dazu dienen, dass man sich selbst seiner weißen Weste vergewissert. Bei Nicoline spielt allerdings auch ganz besonders der Wunsch nach historischer Gerechtigkeit eine Rolle. Ja, also sie hat ihre eigenen Eltern und auch die von Marten als antisemitisch, schwulenfeindlich, intolerant und allgemein nicht weltoffen erlebt und möchte das jetzt eigentlich wieder gut machen. Und zwar in ihrer eigenen Person, indem sie sich nämlich die ganze Zeit beweist, dass sie also ganz anders ist. Und es ist bei Marten anders, der ist sehr viel distanzierter und möchte also seine Beziehung aus echter Sympathie heraus leben und nicht aus einem politisch-moralischen Auftrag. Und das clasht zwischen den beiden innerhalb ihrer Ehe eben immer wieder und ist, denke ich, auch so ein Stellvertreterkonflikt zwischen den beiden.
Ja, Marten Koning hat tatsächlich einen sehr viel präziseren und ehrlicheren und ich würde sagen auch individuelleren Blick auf dieses Pärchen. Er ist Volkskundler, insofern ist er auch Anthropologe, Beobachter von Berufswegen sozusagen. Was mich hier besonders interessiert hat, ist, ob sich Martens wissenschaftliche Methodik auch in die Erfassung seines Privatlebens überträgt. Also das eigene Privatleben vielleicht als Materialsammlung, was denken Sie?
Also wenn es so ist, dann erfahren wir das zumindest aus dem Text nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Blick, den Marten Koning da aufsetzt, schon einer ist, der sich sehr für Wiederholung oder auch eben Rituale interessiert. Es gibt Dinge, die immer wieder vorkommen, also oder auch Dinge, die Leute immer wieder erzählen. Zum Beispiel, dass Petrus immer wieder sagt, ja, man könnte ihn nachts wecken und er würde sofort dann super gerne ein Ei essen oder irgendwie sowas. Sowas kommt immer wieder.
Skurrilität.
Es gibt auch eine große Komik. Dann geht es häufig auch um Gabentausch. Also welche Geschenke macht man sich höflicherweise? Gleich am Anfang des Buches geht es darum, dass so eine Teemütze, ein Teewärmer überreicht wird. Und diese Momente haben auch eine sehr große Komik. Es geht aber auch um Rituale, wie stößt man an? Was für ein Essen wählt man auf, wenn man zusammen essen geht? Wie demonstrativ tut man das? Und letztlich eben ist es auch sozusagen eine Konfliktforschung. Ja? Also wie werden in den privatesten Beziehungen Konflikte ausgetragen, geregelt, beigelegt oder dann eben verschärft? Und diese Beschreibungen werden also ziemlich distanziert abgeliefert und auch in dem, was der Anthropologe Clifford Geertz Dichtebeschreibung genannt hat. Also sehr minutiös, sehr kleinteilig und aber auch unter Verzicht von Psychologisierung in der Regel. Und das ist aber auch was, was dann eben auf den rund 300 Seiten, die das Buch hat, irgendwann dann auch ein bisschen viel wird, weil das zwar schön und gut ist, wenn man diese Rituale eben immer wieder sieht, aber man kann nicht umhin, dann das irgendwann auch vielleicht ein bisschen viel oder sogar langweilig zu finden.
Ja. Einerseits viel, andererseits fand ich dann auch wieder sehr, sehr wenig, nämlich Martens Arbeit am Institut wird kaum thematisiert und das ist eben seine berufliche Welt. Wir sind hier in den 80er Jahren, das passt ungefähr zu Band 6 im Bürokosmos und seine auch hier im Buch die Nachbarn gelegentlich am Rande auftretende Mitarbeiter werden nicht vorgestellt. Auch ein Buch wird nicht weiter benannt, dass er im Laufe des Romans die Nachbarn publiziert. Ich finde, Voskholm mutet uns als Leserinnen ganz schön viele erzählerische Lücken zu, oder?
Ja, also definitiv. Als Fan mit also guter Kenntnis aus dieser ganzen das Büro-Welt liest man das natürlich immer alles mit. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es einem geht, wenn man das eben alles nicht kennt. Denn das kann ich mir natürlich jetzt schwer vorstellen. Aber insgesamt ist es so, dass wenn man das eben mal wirklich nur beobachtet, was hier in diesem Buch stattfindet, dann ist es teilweise schwer nachzuvollziehen, was eben überhaupt los ist. Und diese Geschichte eines modernen Bartlebys, also eines Büromenschen, der eigentlich die ganze Zeit immer sagt, ja, ich möchte lieber nicht, ich möchte eigentlich nicht so gerne arbeiten, das ist alles eine Zumutung und so weiter, der aber trotzdem immer weiter nach oben fällt und in seiner Ambitionslosigkeit und Introvertiertheit, also am Rande der Soziophobie, eben dann trotzdem so ein komplexes Gebilde wie ein Institut navigieren muss. Das kriegt man also im Prinzip alles gar nicht mit und das ist eigentlich was, was eben diese Das Büro-Serie wirklich sehr, sehr interessant macht. Und wenn man das aber nicht weiß, könnte ich mir vorstellen, dass es schwer ist, dem so viel Wohlwollen entgegenzubringen, dass man also das meiste eben eigentlich nicht weiß. Was man vielleicht dem Buch zugutehalten könnte und wo man also Voskholm auch positiv lesen könnte, ist, dass er eigentlich zeigt, dass es kein Außen zu sowas wie Gesellschaft gibt. Ja, also wenn man nicht gerade autark in einer Höhle im Wald lebt, wird man immer mit den Weltanschauungen und Eigenheiten von anderen in Konflikt geraten. Es geht nicht anders. Und wenn man das positiv wendet, kann man das eben auch als einen Aufruf sehen, sich mit anderen wirklich auseinanderzusetzen. Man mag genervt sein, Konflikte haben und so weiter, aber das hilft eben nicht. Man wird zumindest immer Nachbarn haben und die verdienen Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung und dann vielleicht kann es ja dann auch sogar mal gut werden.
Bei den Vieren wird es nicht so gut zum Ende hin.
Nee.
Leider nicht. Also Stärken und Schwächen, Frau Engelmeier, für wen könnte das Buch denn strich drunter interessant sein?
Ich würde sagen, vor allem wirklich für die Voskholm-Fans. Und das sind ja auch tatsächlich gar nicht wenige und werden auch sicherlich immer mehr. Also ich habe gehört, der Verbrecherverlag hat im Moment Probleme, Band 4, glaube ich, nachzuliefern, also als Papierbuch. Aber es ist also eben weiter stark nachgefragt. Und die werden sich also freuen, wenn sie sozusagen ihre Lieblingsserie dann also auch noch in anderen Ausformungen nachverfolgen können. Darüber hinaus bin ich mir nicht so sicher. Also da müssten dann also Leute mit einem erheblichen Interesse an Alltagsgeschichte der Niederlande seit den 80er Jahren, Mikrobeziehungen oder eben Umsetzung von ethnografischen oder ethnologischen Betrachtungsweisen in Romanen am Werke sein. Die können da sicherlich auch noch was rausholen.
Die Nachbarn sind nach Die Mutter von Nicolin der zweite Romantrabant im großen Bürokosmos von Johannes Jacobus Voskholm. All dies und auch Die Nachbarn hat Gerd Busse ins Deutsche übersetzt. Erschienen sind Die Nachbarn im Wagenbach Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR 2. Hanna Engelmeier, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.